Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. Heute mit einem Gast, dem ersten Gast, dem ersten Interviewgast. Wir haben Florian Meyer aus München. Florian Meyer ist Entwickler, Krypto-Experte, Masternode-Fan und ich bin auf ihn gestoßen, weil er ein Masternode-Skript geschrieben hat und seit 2016 auch Investor und Trader, wenn ich mich recht erinnere. Florian, danke, dass du hier bist, dass du hier mitmachst. Wie stellst du dich in einer lauten Bar vor, dich und dein Krypto-Hobby?
Ja, das ist schon mal eine gute Frage. Tatsächlich, ich persönlich tatsächlich war nie so der Fan von, sagen wir mal, mein Krypto-Hobby, wenn man so will. Es ist natürlich mehr als ein Hobby. Ist zu groß mit meinem Privatleben zu vermischen. Und ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Und ich muss sagen, ich habe das 2017, 2018 tatsächlich auch sehr genossen. Mhm. Einfach, weil ich dann nicht diesen Effekt in meinem Freundes- und Bekanntenkreis hatte. Und ich hatte ihn natürlich bedingt auch, ständig danach zu gefragt zu werden, wie sich denn jetzt der Preis entwickelt? Was ist denn los mit dem Bitcoin? Was soll ich denn kaufen? Es ist mir natürlich trotzdem passiert, weil manche Leute kriegen es einfach mit, sagen wir in der Arbeit, die Kollegen. Ich bin ja tatsächlich auch professionell mit dem Hobby sozusagen jetzt mittlerweile beschäftigt. Mhm. Aber tatsächlich, also ich würde auf einer lauten Party, da fallen mir viele andere tolle Sachen ein, die man macht, vom Bier trinken bis zu nett unterhalten, aber nichts über Krypto. Also ich versuche das tatsächlich zu trennen.
Okay, super. Ja, ich denke, Ende 2017 war das sicher ein guter Unterhaltungsstarter. Ende 2018 eher vermeiden, oder?
Ja, es ist auch immer, also es ist schon immer noch so, wobei ich auch sagen muss, also tatsächlich diese Preisdiskussion, also immer nur alles um den Preis, die ist einfach sehr, die hat einen sehr engen Rahmen. Man kann sich, alle Leute sind total happy oder alle Leute sind eben nicht happy. Und ich als jemand, der tatsächlich auch Sachen damit baut und tatsächlich angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe ich so knapp 2013. Mein Fokus war tatsächlich immer schon mehr der, was kann ich denn eigentlich damit bauen? Was sind denn da die Potenziale? Was sind die interessanten Technologien? Wir hören ganz oft, nicht, also Blockchain und Bitcoin sind sozusagen die Lösung für ein Problem, was wir noch nicht kennen. Ein bisschen Wahrheit steckt da auch mit drin und sich dazu auch darüber Gedanken zu machen, was hat das denn jetzt für Auswirkungen für Softwarearchitektur, vielleicht für die Gesellschaft. Das finde ich persönlich recht spannend und die Preisdiskussion
ist so ein bisschen nebensächlich,
ja,
oder?
Ja, also natürlich ist es toll, wenn ich mir einmal die Woche mein Portfolio angucke und ich sehe dann eine kontinuierliche Steigerung. Aber ich denke, die Gefahr ist doch groß und für alle, die da länger dabei sind, gerade diese Blockfolio-Addiction haben wir es mal 2017 genannt, so alle fünf Minuten den Refresh zu machen, Blockfolio und Delta und was sie nicht alle sind und am besten noch Push-Mitteilungen von verschiedenen Telegram-Channels, wenn wieder irgendein Roadmap-Update rauskam. Ich denke, das ist dann irgendwann doch recht ungesund und ja, da muss jeder für sich den Weg finden und für mich persönlich war es tatsächlich glücklicherweise und das hat für mich gut funktioniert. Ich bin gut eingestiegen, gut ausgestiegen mit zu einem Großteil auch in 2017. Insofern kann ich mir leisten, die Preisdiskussion auch ein Stück weit zu ignorieren.
Okay.
Aber es war vorher schon tatsächlich einfach nicht mein Hauptthema. Also ich bin wegen der Technologie dabei. Mhm. Da war der Preis noch nicht so spannend.
Okay, verstehe. Und du bist ja Entwickler, du hast einen starken Technologie-Background und du hast gesagt, du bist 2013 eigentlich in die Kryptowelt oder jetzt spezifisch zu Bitcoin gekommen. Wie ist es dazu gekommen? Wer hat dich eingeführt da?
Das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle, interessante Geschichte. Also so zu meinem Background, ich bin ursprünglich so ein Linux-Entwickler, kenne mich mit dem Kernel aus, also tatsächlich Linux ist eins meiner Lieblingsthemen, Open Source im Allgemeinen. Ich war damals Entwicklungsleiter für die Linux-Distribution bei der Landeshauptstadt München, habe dort ein Team von 10 Entwicklern geleitet, die haben sozusagen diese Linux-Distribution für die Stadt München mitprogrammiert. Und dann, da gab es dann irgendwann mal ein Event in 2013 von der Free Software Foundation, mit denen waren wir natürlich relativ eng verbandelt, als jetzt, sagen wir mal, Leuchtturmprojekt der Open-Source-Szene. Und da ging es schlicht und ergreifend um die History of Money, war, glaube ich, der Titel des Vortrags. Und es ging um ein interessantes Projekt, was ich noch nicht auf dem Schirm hatte. Und das war sozusagen das Open-Source-Geld. Ja. Das war damals dann Bitcoin, also wurde tatsächlich gar nicht so sehr auf die Technologie eingegangen, sondern mehr, was ist eigentlich Ökonomie und was dreht sich, wie ist Geld entstanden, wie war das mit dem Goldstandard und da gibt es jetzt etwas Neues, das könnte potenziell interessant sein. Lustigerweise, ich habe mich tatsächlich dann 2013, als ich von dem Event sozusagen dann zurück nach Hause kam, erinnert, dass ich irgendwann schon mal was mit Bitcoin gemacht hatte. Ich habe quasi einen nicht nennenswerten Betrag an Bitcoin tatsächlich in 2012 schon mal gemeint gehabt. Habe das Wallet auch nochmal gefunden. Das war jetzt nicht der Rede wert, aber zumindest mal habe ich dann gesagt, naja, jetzt habe ich mich zwar, es gibt seit 2009 anscheinend, 2012 habe ich mich schon mal damit beschäftigt. Dachte, das ist eigentlich so ein bisschen ein Quatsch oder schon interessant, aber jetzt, ja, ich habe da jetzt innerhalb von ein paar Stunden ein paar Cent zusammengemeint, ne? Okay. Und dann aber tatsächlich 2013 bei diesem Vortrag hat es so ein bisschen bei mir geschnackelt, noch nicht so richtig. Da hat dann eine weitere lustige Geschichte dazu geführt. Zwar wollte ich eine Grafikkarte bei eBay verkaufen. Das war ein relativ teures Ding damals. Ich kann ja gar nicht mehr sagen, was es war, aber irgendwie so eine 79 irgendwas von Nvidia. Also relativ teuer, war Standard-Gamer-Karte, 1000 Euro damals, so roundabout. Und ich hatte eine relativ gute eBay-Bewertung. Und dann hat mich einer gefragt, ich glaube, das war ein relativ neuer Account bei eBay aus Rumänien. Gesagt, er würde die Grafikkarte gerne kaufen und er wird mir auch ich hatte es als Auktion drin, er wird sofort kaufen, er braucht die jetzt und hat da ein Projekt vor. Und habe ich gesagt, naja, jetzt ehrlich gesagt, ne, neuer Account aus Rumänien, bist anscheinend ein netter Kerl, also wirklich nett geschrieben. Aber ich
Ja,
habe
ja.
eigentlich fühle ich mich da nicht so wohl, auch nicht mit PayPal. Und wir wissen ja alle, ne, da gibt es wieder, dann kommt da
Klar.
so ein Refund-Ding und dann sitzt du auf dem Verlust. Dann ist mir aber eingefallen, ne, ja, also eigentlich, ich könnte noch einmal mal fragen, ob der nicht Bitcoin schicken kann. Habe ich den gefragt, ne, dann hat der, ich wusste ja auch nicht, wie es damals in Rumänien ist, 2013, hat er gesagt, ja klar, kann er machen, das hat er schon mal gehört. Ne, es gibt bei ihnen auch irgendwie einen lokalen Exchange, 2013 muss man sich immer noch vor Augen halten. Das war bei uns, da konntest du eigentlich nur Local Bitcoins kaufen. Und ja, dann hatte ich glaube, 2 Stunden später hat er mir die Bitcoin geschickt. Ich habe ihm sozusagen ein Foto von der Tracking-Nummer geschickt und habe sozusagen dieses Paket dann quasi trustless, zumindest von meiner Seite, nach Rumänien geschickt. Er kam an seine Grafikkarte und ich an mein Geld und musste mir keine Sorgen machen, dass da irgendwas damit ist. Und tatsächlich in dem Moment habe ich dann irgendwie verstanden, da ist jetzt gerade irgendwie was ganz Interessantes passiert.
Ja, absolut, absolut. Weißt du denn, ob der Kollege in Rumänien dann auch die Grafikkarte zum Minen, also zum Schürfen gebraucht hat, oder?
Der hat tatsächlich überhaupt da, der hat da gar kein Interesse dran gehabt. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen auch in Zukunft so sein wird, dass letztendlich für so den Endverbraucher, sage ich jetzt mal, dass Bitcoin als Währung da gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern es geht einfach um dieses, ja, dieses vertrauenslose Settlement zwischen zwei oder mehr Parteien, die sich im Grunde nicht kennen und vertrauen müssen.
Okay, sehr cool. Und hast du dann 2013, bist du direkt mit Bitcoin in Verbindung gekommen? Hast du dich dann allgemein für Kryptos angefangen zu interessieren? Ich glaube, Ethereum ist entweder 13 oder 14, glaube ich, dann
Ja.
entstanden. Und hast du dann andere Projekte auch angeschaut oder war dein Fokus erstmal auf Bitcoin?
Also ich habe tatsächlich, also mal der komplette Fokus, die war die ersten 2 Jahre komplett auf Bitcoin. Das heißt, ich habe mich tatsächlich mit den einfach ja mit den Insights von Bitcoin selber beschäftigt. Ich habe auch überhaupt gar nichts groß mit Trading am Hut gehabt. Das heißt, ich habe einfach gekauft, 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 wenn du so willst. Habe gesagt, das ist eine tolle Geschichte. Ich glaube, dass sich das gut entwickeln könnte. Hab dann, wie man es so macht, ne, mal vom Geburtstagsgeld was gekauft, mal von was man halt so auf die Seite gelegt hat. Also alles sozusagen immer noch die Kohle, die man sich auch im Zweifel leisten kann, zu verlieren. Und habe mich parallel ganz viel mit der Technik beschäftigt. Also letztendlich, wie funktioniert es im Hintergrund? Glücklicherweise gab es damals schon Bitstamp. Das hat es relativ einfach gemacht. Tatsächlich Local Bitcoins, da bin ich relativ schnell von abgekommen. Weil es doch ein bisschen, also ich bin tatsächlich erstaunt, dass ich nach dem ersten Kauf damals überhaupt nochmal mich mit jemandem getroffen habe und ich habe zum Glück jemand Nettes kennengelernt. Aber eigentlich, wenn ich so rückwirkend drüber nachdenke, ich habe mich irgendwann abends um 10 in der Kneipe in München mit jemand getroffen, den ich vorher noch nie gehört habe, habe dem sozusagen Bargeld in die Hand gedrückt und der hat mir dann irgendwas auf irgend so eine komische Software überwiesen, hat mir so einen komischen Text drin gezeigt, so vor die Nase gehalten, hat gesagt, na, passt's? Und ich habe gesagt, ja, wird schon passen.
Sieht okay
Ja,
aus, ja.
sieht okay aus, also wie das halt so ist. Also ich denke damals, also wir kommen langsam hin, dass es einfacher und transparenter wird, aber also ich glaube, sagen wir mal, Durchschnittsverbraucher ist es immer noch relativ schwer zu durchschauen. Und
Ja,
ja.
Selbst mit den Börsen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es nach wie vor, die User Experience ist noch nicht da. Und es ist, man ist immer so, irgendwie, wenn man Bitcoins oder Kryptos verschickt, ist man immer so ein bisschen angespannt. Man weiß nicht, wird das Geld jetzt rausgehen? Wird es an die richtige Adresse rausgehen? Wie lange geht es? Man kriegt ja keine Bestätigung. Oder wenn man die Bestätigung bekommt, dann kommt sie super spät. Und man will ja, man geht ja davon aus, dass es instantly funktioniert, also sofort. Und dann geht es irgendwie 7 Minuten anstatt die 2 und dann ist man schon so ein bisschen genervt etc. Aber das gehört halt dazu, oder?
Ja, wobei, also wir letztendlich mit Lightning haben wir zumindest mal eine Perspektive, die sich entwickeln könnte. Und es ist ja tatsächlich so, dass auch die ersten Exchanges mittlerweile sich das angucken, dass sie sagen, ja, wir unterstützen zum Beispiel für größere OTC-Trades jetzt auch eine entsprechende Lightning-Anbindung. Also für die Zuschauer, die sich jetzt mit Lightning noch nicht beschäftigt haben, ist sozusagen letztendlich eine Direktverbindung, nicht diese Peer-to-Peer-Verbindung im Bitcoin-Netzwerk, kann man sagen. Das heißt, diese Transaktionen, die gehen wirklich in Millisekunden. Und
Absolut, ja.
das ist wirklich das Tolle. Und wenn man sich dann Projekte wie zum Beispiel Casa anguckt, die, wo ich, das ist beispielsweise ein Lightning-Node, die man sich zu Hause hinstellen kann, die man sich kaufen kann. Die haben jetzt gestern, glaube ich, tatsächlich jetzt offiziell auch ihre Lösung als Open Source veröffentlicht mit einer Browser-Extension. Und das macht das jetzt dann tatsächlich so einfach, dass ich sagen kann, ich stelle mir auch zu Hause selber, wenn ich das möchte, man kann auch die Infrastruktur benutzen, eine Lightning-Node hin. Ich packe, sagen wir mal, ein Viertel Bitcoin drauf für meine Jahresplanung, was ich so täglich kaufen will und kann dann wirklich im Browser bezahlen, ohne dass ich irgendwie mit irgendeinem Hacking auf der Command Line mich beschäftigen muss. Und ich glaube, je weiter wir da kommen, desto besser ist es.
Absolut. Ist denn 2013, als du Bitcoin das erste Mal gesehen hast und jetzt auch aus Entwicklerperspektive, man sagt ja, Bitcoin im Vergleich zu Ethereum und der Smart Contracting Plattform ist eher schwieriger für Entwickler. Es ist ganz bewusst eigentlich so gemacht, dass man nicht schnell darauf entwickeln kann, etwas Kleines skripten kann drauf, weil es eben stabil sein muss. Es muss wirklich souverän, also von der fundamentalen Aspekte her, muss es einfach gut funktionieren. Kannst du das als Entwickler, erinnerst du dich da zurück, ob das für dich auch so war? Klar, du bist Experte, aber war es jetzt für dich im Vergleich zu, sagen wir, zu JavaScript oder zu etwas einer Scripting-Sprache, in die man eher einfach reinkommt, war es für dich schwieriger, Bitcoin zu verstehen und zu entwickeln?
Was ich tatsächlich sagen kann, ist, dass es nach wie vor, also ich glaube, jemand, der Bitcoin verstanden hat, davon gibt es sehr, sehr wenige. Also die sogenannten Core-Entwickler, die das wirklich hauptberuflich tun, auch die haben bestimmte Bereiche, in denen sie sich bewegen. Und ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr wenige, die sagen können, sie haben den Gesamtüberblick und wissen, wie diese ganze Dynamik, es ist ja nicht nur Code, es ist ja auch letztendlich das laufende Netzwerk, der Ledger selbst, da dafür zu sorgen, dass alles kompatibel bleibt, dass es nicht zu, ja, versehentlichen Hardforks kommt. Das ist alles ein relativ, ich möchte nicht sagen zerbrechliches Konstrukt, aber eigentlich ist es schon so dass es doch erstaunlich ist, dass es seit mehr als 10 Jahren jetzt im Grunde läuft, mit relativ wenigen Schluckauf läuft und stabil ist. Was ich auf jeden Fall finde, ist, dass die Lernkurve, das glaube ich, kann man sagen, bei Bitcoin wesentlich steiler ist.
Ist
Und
das
es,
gut oder schlecht, deiner Meinung nach?
also ich denke, die Dokumentation könnte deutlich besser sein. Jetzt ist es natürlich auch so, Ethereum ist so ein bisschen das Hype-Projekt der letzten 2 Jahre, mit dem kann man sozusagen alles Blockchain machen. Viele Projekte haben das versucht, auch irgendwie mit auf Bitcoin draufzusetzen. Und ich glaube einfach, Bitcoin ist nicht wirklich für alles geeignet. Also wirkt also dieser World Computer, den zum Beispiel Ethereum anpeilt zu sein und viele andere Projekte, Echtzeittransaktionen, all das, glaube ich, in dem aktuellen Layer, der sozusagen dieser stabile Base Layer, wie du es genannt hast. Es ist vielleicht sogar eher ein Protokoll als sowas wie eine fertige Lösung, so sehe ich, also eher als ein Konsensprotokoll. Wenn ich das wirklich auf diesen Fokus bezogen umsetze, dann ist eigentlich Bitcoin relativ einfach. Klar, wenn ich jetzt in die Kryptografie wieder reingehe, wird es wieder schwieriger, aber wenn ich mich auf diesen wirklichen Base Case sozusagen konzentriere und sage, ich möchte Daten auf der Bitcoin-Blockchain ablegen oder einen Hash von Daten, alles andere wäre natürlich sehr ineffektiv. Ich glaube, dann ist es bei Bitcoin relativ einfach und die ganzen Aufwände entstehen in der Regel sowieso im Frontend, wenn wir ganz ehrlich sind. Also aus Entwicklersicht. Sozusagen ich nutze sozusagen die Blockchain als Notar, der mir zum Beispiel meine dezentrale Identität bekräftigt, der mir meinen Hauskaufvertrag vielleicht auf die Blockchain schreibt und ich weise damit nach, ab dem Zeitpunkt war dieses Haus wirklich meins. Also dieser einfache Case, den kann ich bei Ethereum und Bitcoin absolut gleich gut abbilden. Ja, Ethereum bringt halt da tatsächlich schon einfach ein paar Bibliotheken noch mehr mit. Diese Frontend-JavaScript-Sachen, da ist sehr viel schon vorbereitet und geschrieben. Es ist tatsächlich die Frage, wohin sich das entwickelt. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ich glaube, Ethereum schießt ein bisschen übers Ziel hinaus. Aber ich glaube, Bitcoin oder insgesamt die Core-Entwickler haben die letzten 2 Jahre, haben es da schon genau richtig gemacht, indem sie gesagt haben, jetzt über diese Preisdiskussion und mit Fees, wenn wir uns da jetzt drängeln lassen, da geht das wahrscheinlich ja den Bach runter, als wenn wir das jetzt ausbremsen und einfach dafür sorgen, dass dieser Base Layer einfach maximal vertrauenswürdig und stabil ist. Und natürlich werden dann die Transaktionen entsprechend teuer, je nachdem, wie der Bedarf steigt. Aber gut, am Ende des Tages viel Sicherheit darf dann natürlich entsprechend auch viel kosten.
Absolut, absolut. Du bist 2013, ich habe gelesen, du hattest auch eine eigene Mining-Operation. Wie groß war die? Wie bist du dazu dann gekommen? Ist das einfach deine Art, andere Perspektiven aus dem Krypto-Projekt anzuschauen?
Also tatsächlich fand ich intern einfach mal spannend. Also 2013, 2014 war auch so die Zeit, da kam dann der Übergang, also da hat keiner mehr mit auf dem Notebook mit einem, also tatsächlich 2000, selbst 2012, glaube ich, war es noch so. Da konnte man mit einer Grafikkarte wirklich gut noch Bitcoin minen. Davor hat man ja im Grunde sagen wir, das Bitcoin Standard Wallet installiert und gesagt, jetzt generier mir Coins. Also, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und ich fand einfach diesen Umschwung spannend von jetzt gehen wir sozusagen zu den Grafikkarten und dann verstärkt, da kamen diese kleinen USB-Sticks dann, diese Block-Eruptors. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die man sich dann sozusagen in massive USB-Hubs gesteckt hat. 15, 20 Stück alle nebeneinander, die haben dann geblinkt und dann hat man noch ein paar Ventilatoren mit drum gesteckt. Also die Zeit, die habe ich sozusagen voll mitgenommen, die habe ich auch sehr genossen. Und ich habe tatsächlich einfach, das hat mir an vielen Stellen, hat mir das schon sehr genutzt, einfach dieses starke Linux-Know-how und dieser Fokus auch dann schon auf die Technologie. Ich hatte mich dann schon knapp ein Jahr fast damit beschäftigt und es war einfach ein Skillset und das ist es nach wie vor, dass du sagst, wenn jemand ein Linux-Know-how hat, sich ein bisschen mit Bitcoin auskennt, vielleicht noch ein bisschen mit Web-Technologien und Frontends, das ist schon ein relativ gefragtes Skillset, was dann in dieser Krypto-Szene, wo einfach ganz viele Technologien aufpoppen, ganz viele unterschiedliche Ansätze, aber alles eigentlich weitestgehend Open Source ist. Da fühle ich mich einfach sehr wohl, weil ich da sozusagen eigentlich im Grunde per Zufall habe ich quasi, wenn du so willst, das ideale Skillset, um mich in dem ja, Themengebiet zu bewegen.
Absolut. Und wo, also wann hast du aufgehört zu meinen, als der Switch zu den ASIC-Minern gekommen ist, hast dann eigentlich für dich an Interesse, hast dann mit Interesse aufgehört oder wie war das?
Also bei uns ist es sowieso so tatsächlich, dass ja, also in Deutschland das Mining ist ja wirklich nicht profitabel. Also wenn wir da an Strompreise denken, aktuell glaube ich, zahlen wir irgendwas zwischen natürlich Ökostrom. Wir machen in Deutschland ja alles in erster Linie Öko jetzt. Das sind irgendwann zwischen 26 und 28 Cent pro Kilowattstunde. Das kannst du tatsächlich vergessen. Das war übrigens auch ein Indikator, den 2017 beobachtet habe, ne, als selbst in München oder in Bayern und in Rest von Deutschland sehr profitabel war, Ethereum zu Hause zu minen, habe ich gesagt, also jetzt wahrscheinlich sind wir dann bald an der Spitze angelangt, weil es ist einfach so, dass es so teuer ist bei uns, dieser Stromoverhead, dass einfach andere Regionen in der ganzen Welt, wo das besser ist. Das heißt, ich habe das für mich einfach damals, ich habe gesagt, nee, als dann die erste große Stromrechnung gekommen ist mit den Spielereien, das war dann damals schon irgendwie 2000 Euro. Ne, da hat sich dann damals, meine damalige Freundin hat sich natürlich sehr gefreut und auch gewundert, als die Rechnung kam. Die Stadtwerke haben sich eine wunderbare Abschlagszahlung, bei uns ist es so, es wird dann monatlich in die Zukunft gerechnet, was man dann bezahlen muss in Zukunft, haben sich dann vorgestellt, dass ich dann jeden Monat gerne mehrere hundert Euro bezahlen soll. für die Mining-Kosten. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, nee, das rentiert sich nicht. Und ich habe tatsächlich dann, also nicht in dem Sinne aufgehört, sondern ich habe einfach weitergemacht, indem ich in erster Linie auch Leute beraten habe, die dann auf der ganzen Welt auch Mining-Operationen gebaut haben. Also von China bis Estland und so weiter. Das heißt, ich habe mich tatsächlich auf das Engineering wieder konzentriert. Also auch, wie werden diese Miner dann gemanagt, wenn ich dann ein paar hundert Miner stehen habe. In dem Fall, das war alles damals noch Bitmain, da muss ich die ja auch irgendwie managen und monitoren und up-to-date halten und habe mich dann sozusagen wieder auf den Teil konzentriert.
Und wie siehst du das? Du hast jetzt China angesprochen, du hast Island angesprochen oder Estland und Kanada, die jetzt auch eigentlich so ein bisschen die größeren Minenoperationen eigentlich machen wollen, die das Ganze fördern wollen. Wie siehst du das, dass sich das Ganze in gewissen Ländern oder Teilen der Welt fast schon zentralisiert? Da muss man ja aufpassen, wie man das genau formuliert. Aber ist das für dich eine Art Gefahr, dass sagen wir, ein großer Teil der Mining-Pools, der Mining-Operationen, sagen wir jetzt in China sind zum Beispiel?
Ja, ist immer tatsächlich die Frage, welchen Aspekt man da beleuchtet. Klar, diese Zentralisierung ist ein Stück weit schon eine Gefahr, wenn man jetzt zum Beispiel an China denkt, ist ja eigentlich eher wieder auf dem absteigenden Ast. Das heißt, wir hatten eine ganze Weile einen Großteil der Mining-Operationen in China. Jetzt geht es wieder so ein bisschen mehr in andere Regionen. Es ist natürlich irgendwie in Island, das ist relativ angenehm, weil ich muss die warme Luft von den Minern nur nach draußen blasen und muss dann gar nicht aktiv kühlen sozusagen. Aber ich glaube tatsächlich insgesamt, dass da einfach eine kontinuierliche Rebalancierung stattfindet. Das heißt, in bestimmten Regionen, dann ändert sich natürlich die Politik wieder. Und am Ende des Tages gehen die Miner dahin, wo es sich für die Miner rentiert. Und das passiert im Grunde seit das Bitcoin-Netzwerk entstanden ist, passiert das so. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass es in zumindest in den letzten Berichten, die ich gelesen habe, es ist immer die Frage, wie belastbar sind die in der Tiefe, aber meine Interpretation war schon, dass dort ganz verstärkt auch immer erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, gerade im Mining. Also einfach die Miner dann ein Stück weit auch einfach Forschung an der Speerspitze betreiben. Wie komme ich möglichst günstig an überschüssige Energie, günstige Energie, erneuerbare Energie, um dann eben dieses Mining profitabel betreiben zu können? Und die ineffektiven Miner, muss man auch ganz klar sagen, jetzt unter den aktuellen Marktbedingungen, die können sich dann auch einfach nicht mehr halten. Das gehört natürlich zum Zyklus dazu.
Absolut, absolut. Du hast die Energiekosten und Alternativenergie und Ökostrom etc. angesprochen. Das hängt natürlich sehr viel mit dem Konzept von Proof of Work auch zusammen. Siehst du Proof of Stake als eine Alternative da? Falls ja, wenn genau? Weil im Moment wird viel Recherche betrieben in diesem, viel Forschung betrieben in diesem Bereich. Aber ist es schon so weit, dass wir von Proof of Work wegkommen können?
Das ist tatsächlich eine Frage, da kann man, je nachdem, wen man fragt, kann man da ganz lange Diskussionen führen und ich glaube, damit könnten wir alleine eine Stunde füllen. Also ich persönlich denke, dass ich das Proof of Work wirklich exzeptionell gut eignet für Projektstarts, das heißt die initiale Verteilung von Coins. Wobei das nie wieder so gut gelingen kann wie bei Bitcoin. Einfach sozusagen einen Fair Launch sozusagen, wo nicht alle mit Argus-Augen schon auf das nächste Projekt warten, mit ihren fertigen Rigs oder was auch immer und dann sagen, ich stürze mich da, das ist jetzt einfach so, also wir haben mittlerweile die Spec-Mining-Szene, die ist so groß, da gibt es Leute, die monitoren auf Bitcoin-Talks, Threads, die haben eigene Bots geschrieben, die GitHub-Repositories monitoren auf irgendwelche Hinweise auf einen eventuellen Launch, die dann sofort sozusagen direkt losmeinen können. Also einfach diese Fairness, die sozusagen eine langsame, faire Verteilung, wie es bei Bitcoin der Fall war, damals in 2009, die kann es in der Form nicht mehr geben. Nichtsdestotrotz denke ich, dass Proof of Work hier sehr fair ist, in dem Sinne, dass ich sagen kann, im Fall von Kryptonite, Monero, eine CPU sozusagen, eine Stimme, jeder kann mitmeinen. Ähnlich sehe ich das bei den Grafikkarten. Die sind weithin zumindest mal zugänglich für viele Leute. Das heißt, ich kann auch dafür sorgen, dass meine Coins eine relativ breite, eine große Verbreitung finden. Bei den ASICs initial, Das ist so eine Glaubensfrage. Es ist schon eine sehr spezialisierte Hardware. Aber ich denke mal grundsätzlich, dass Proof of Work definitiv seine Berechtigung hat. Ich glaube nicht, dass es eine reine Energieverschwendung ist. Ganz im Gegenteil, hat natürlich auch einen Wert, diese Sicherung des Netzwerks. Und ich glaube persönlich, dass auch da die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Das heißt, ich glaube so ein bisschen auch an eine Verbandlung von Proof of Work, Proof of Stake. Um ein Beispiel zu nennen aus jüngster Vergangenheit, von einem Privacy-Projekt von Whale, die haben gestartet mit Proof of Work die ersten paar Tage und dann kommt sozusagen Proof of Stake mit dazu. Da wird jetzt erstmal die ersten ein, zwei Jahre beobachtet, wie gut das funktioniert, wie gut ist die Balance. Und dann wird das Projekt an der Stelle einfach eine Entscheidung treffen, ob sie Proof of Work beibehalten oder nicht und in welche Richtung sie dann wechseln. Also ich glaube einfach, dass man ja letztendlich auch die Dynamik eines Projektes damit berücksichtigen muss. Es gibt da kein pauschal richtig und falsch. Mhm. Am Ende des Tages geht es darum, möglichst viele Leute natürlich mit die Möglichkeit zu geben, an diese Coins zu kommen. Je größer die Community ist, und am Ende des Tages geht es auch bei diesen Projekten dann so dezentral, wir sind immer Menschen. Wenn ich nicht einen Haufen Menschen habe, die sagen, mich kümmert dieses Projekt, ich glaube daran, ich baue was dafür, ich schreibe darüber, was auch immer, ich gebe etwas mit, dann hat dieses Projekt langfristig keine Zukunft.
Absolut. Kommen wir zu einem interessanten Thema, das nicht so oft angesprochen wird, oder beziehungsweise jetzt, ich habe es in der deutschen Community nicht so oft gesehen, und zwar das Thema von Masternodes. Ein sehr spannendes Thema, vor allem auch in der Zeit, in welchem die Preise jetzt eher unten sind, könnte man eben mit Masternodes quasi das passive Einkommen oder eben das Side-Income so generieren. Was sind Masternodes und wie bist du dazu gekommen? Und dann können wir noch kurz auf dein Skript ausschauen.
Genau, also Masternodes mal grundsätzlich sind ein Mechanismus, den zuerst Dash implementiert hat, also Dash ist, ich glaube, 2014 schon oder Ende 2014, Anfang 2015 von Bitcoin weggeforkt. Und im Prinzip ist die Idee dahinter, wir haben sozusagen das Mining als Mechanismus, wo die Miner so ein bisschen durch die Hashrate natürlich abstimmen können. Aber warum geben wir nicht sozusagen den Stakeholdern in dem Projekt eine Möglichkeit, die eine gewisse Anzahl an Coins haben, direkt abzustimmen, direkt sozusagen Abstimmungen zu erstellen. Da ist die These dahinter, im Fall von Dash mit 1000 Dash, die ich sozusagen in einem Wallet vorhalte, kann ich eine Node betreiben. Diese Node stellt im Netzwerk zusätzliche Dienste zur Verfügung. Das kann sein, zum Beispiel Transaktionen unter gewissen Privatsphäre-Aspekten zu machen, das heißt, die Coins werden durchgemischt. Oder eben zum Beispiel, dass ich sage, also ich würde gerne nochmal eine Marketingkampagne für Dash machen. Ich reiche da sozusagen ein entsprechendes Proposal ein. Dann kann ich da an alle Masternode-Owner sozusagen herantreten und sagen, gebt mir doch mit euren Coins eine Stimme. Und wenn ich dann eine entsprechende, ich glaube, bei Dash ist es irgendwas zwischen 70% und 75%, wenn ich dann 75% der Ja-Stimmen habe, dann kriege ich sozusagen aus dem Budget, das ist so ein Entwicklerbudget, was aus jedem Block Reward generiert wird, kriege ich dann dieses Budget für meine Kampagne, die dann im Projekt genutzt werden kann. Das heißt, das ist eine Art von Funding-Mechanismus, vergleichbar mit dem Founder Reward zum Beispiel von Zcash, wobei die einfach die haben keine Nodes, also es ist einfach ein anderer Mechanismus.
Okay. Und du hast auch darüber geschrieben, wie man ein interessantes oder gutes oder einfaches Masternode-Projekt auswählt. Da gibt es ja, wenn man jetzt nach Masternodes googelt, dann kommt man relativ schnell auf, ich glaube, masternodes.online ist es, und dann sieht man die ROI-Prozentzahlen, wie viel Gewinn man machen kann, und dann gibt es natürlich da suspekte Projekte, die einem 1000% etc. versprechen, aber du hast da einen anderen bisschen Mechanismus, wie du Projekte auswählst. Kannst du mal durchführen da?
Also es ist tatsächlich so, dass ich mich tatsächlich auch natürlich charte und Charts lesen kann, aber mein Ansatz ist tatsächlich, dass ich mich immer eher auf die Fundamentals konzentriere, das heißt auf letztendlich, wie Wie ist dieses Projekt aufgestellt? Wie ist die strategische Planung? Was sind die Eigenschaften? Worauf fokussiert sich dieses Projekt? Jetzt habe ich ein großes Interesse an allem, was Privatsphäre zum Beispiel angeht, also gerade die Privacy Coins, es geht von Monero, Pivx, Zcash, was es da nicht alles gibt. Und tatsächlich, ich habe mir da einen ganz guten Know-how-Basis aufgebaut. Ich glaube, das ist auch tatsächlich das Wichtige, dass man ein bisschen was über die Technik weiß und dass man dann die Projekte findet, die letztendlich einfach eine Besonderheit, die ihre besondere Nische gefunden haben. Die jetzt sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel ja, Privatsphäre für jedermann möglichst einfach anbieten. Oder eine andere Alternative, sage ich, möchte jetzt nicht Privatsphäre jedermann, sondern wir machen Hardcore-Privatsphäre. Hat jetzt in dem Fall nicht unbedingt was mit Masternodes zu tun. Masternodes sind einfach ein Mechanismus, den ich in dem Fall für das Funding für relativ gut und effektiv halte. Zumindest war es in der Vergangenheit. Du hast jetzt erwähnt, ja, man kommt jetzt seit neuerdings spätestens seit letztem Jahr und vorletztem Jahr verstärkt auch auf diese 1000% ROI-Projekte. Die sind tatsächlich sehr mit Vorsicht zu genießen. Also worauf ich achte ist, gibt es das Projekt schon länger? Das ist ein ganz einfaches Merkmal. Also diese vor 2 Wochen gestartet und jetzt beeilt euch alle ganz schnell, dass ihr an die Coins kommt und setzt die auf und dann ist der ROI 1000%. Der ist aber dann, sagen wir mal, in 2 Wochen später ist der schon irgendwie nur noch bei 5% und irgendwann wartest du dann 5 Jahre und da gibt es das Projekt garantiert schon nicht mehr. Also es ist einfach tatsächlich wichtig, man sieht es an vielen, vielen Projekten einfach zu gucken, wie sind die aufgestellt? Also macht es Sinn, was machen die Entwickler? Wie aktiv sind die in ihrem Discord? Wie aktiv sind die in ihrem Telegram? Haben die überhaupt einen Plan, was die das nächste Jahr machen wollen? Oder sagen die, naja, wir machen halt, wir haben jetzt mal geforkt. Wir sind jetzt keine Professionals, ne, sondern wir machen das. Ist mir alles schon alles untergekommen. Können sie natürlich auch dann in dem Fall gerne machen, also einfach mal probieren. Das ist einfach für mich persönlich jetzt tatsächlich als jemand, der sagt, ich investiere, auch natürlich nicht interessant. Also ich möchte schon dann zumindest mal eine Chance haben, natürlich das, was ich investiere, und dann persönlich beispielsweise dann auch in mein Skript integriere oder anderweitig unterstütze, indem ich teste oder berate oder. Da möchte ich natürlich irgendwann schon zumindest mal eine Chance haben, auch dann wieder mein Geld mit rauszuholen oder ein bisschen Gewinn zu machen. Das ist natürlich schon der Idealwert. Es gibt ganz viele technische Dinge, an denen man sich orientieren kann. Da habe ich tatsächlich Artikel drüber geschrieben. Mehrere, also haben sie sich schon mal über Testing Gedanken gemacht? Gibt es ein Testnetz? Wie werden Releases veröffentlicht? Gibt es eine Webseite? Also, haben die Entwickler sich über Qualitätssicherung Gedanken gemacht? Also es gibt schon Sachen, glaube ich. Da kann man auch, wenn man ein Nicht-Techniker ist, zumindest ein Gefühl dafür entwickeln. Und ich würde jedem empfehlen, zumindest mal, bevor ein paar hundert Euro investiert werden, auch sich ganz genau Gedanken zu machen. Ja, also ich sag's immer ganz salopp. Bei mir hat das auch natürlich so angefangen. Wir tendieren dazu, und da nehme ich mich persönlich auch gar nicht dazu aus. Ich finde 100 Euro für eine Jeans finde ich total teuer. Und ich denke sehr oft darüber nach, ob ich 100 Euro für eine Jeans ausgebe. Wenn ich ein Masternode-Projekt sehe und höre, diese Masternode kostet gerade 300 Euro, dann bin ich schon fast auf dem Senden-Button und sage, ja klar, warum denn nicht?
Ja, ist ein
Also
Schnäppchen.
ist ja ein Schnäppchen, ja, und das ist schon so ein bisschen, glaube ich, also auch Teil dieser Game Theory, wo man sich in eine Falle lockt und da einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, ja, was steckt eigentlich dahinter? Macht das Sinn? Möchte ich denen, und ein Stück weit ist es ja schon, denen auch das Geld geben, und da auch ja, einfach ein Teil des Projektes werden, weil was viele vergessen, die Zeit, die ich dann investiere, um das Projekt zu verfolgen, weil es wirklich davon ausgeht, ich werfe da nicht nur 300 Euro drauf und lasse es ein Jahr liegen und denke nicht dran. Ich glaube, das machen die wenigsten, aber es kostet einfach auch schon Zeit, dem wieder zu folgen. Also auch im Fall von Masternodes, die müssen aktualisiert werden, ansonsten fliegen die aus diesem Voting-Mechanismus mit raus. Ja, und dem Projekt zu folgen, und in dem Fall zum Beispiel Bulwark war jetzt ein aktuelles Beispiel diese Woche, die jetzt festgestellt haben, ja, irgendwie ist uns das Geld ausgegangen. Ja, wie geht es denn jetzt weiter?
Was macht
Ja, also das ist natürlich extrem schlecht, ja, weil in dem Fall,
ihr?
Sitze ich dann natürlich auf im Zweifel fünf Masternodes, so wie er immer dann angesammelt hat, weil sie gerade günstig waren, mit einer geringen Chance, die jemals wieder loszuwerden. Und das Projekt insgesamt hat natürlich dann auch ja, eher schwierige Zukunftsaussichten.
Absolut. Ich habe letztens mit deinem Skript ein Masternode aufgesetzt. Es war wirklich sehr, sehr einfach. Wie ist es dazu gekommen, so ein Skript zu schreiben? Ist es, weil es eben so viele verschiedene Masternode-Mechanismen gibt?
Also es ist tatsächlich so, also das Skript, also ich persönlich wirklich, ich versuche immer relativ viel von dem, was ich mir arbeite und lerne, auch zurückzugeben. Natürlich in einem gewissen Rahmen. Und bei mir war es damals tatsächlich, das Projekt ist entstanden, und ich pflege es nach wie vor aus der einfachen Motivation. Ich habe in 2015, 2016 knapp angefangen, mich so langsam mit den Masternodes zu beschäftigen. Und damals schlicht und einfach, es gab noch nicht so viele Projekte, aber es haben sich trotzdem ratzfatz ein paar Dutzend verschiedene Nodes angesammelt, die auf verschiedenen Servern entsprechend liefen, und alles war manuell. Und sagen wir mit meinem Engineering-Background, ich bin dann schon relativ früh dann in diesen Frustrationswall gelaufen, dass ich gesagt habe, eigentlich mache ich die gleichen dummen Tasks immer
Immer
wieder
wieder.
in verschiedenen kleinen Variationen. Das muss doch anders gehen, ne? Und habe dann sozusagen einen Teil von dem, was ich mir als Tool für mich selber geschrieben habe, dann eben herausgelöst und habe gesagt, das ist ein Mechanismus, den kann ich einfach aktualisieren. Da kann jeder im Grunde auch selber neue Coins hinzufügen. Und das würde ich gerne zurückgeben. Und da gebe ich auch gerne in der Woche und jeden Monat ein bisschen Zeit mit rein, das entsprechend zu pflegen und zu stabilisieren. Ich habe tatsächlich selber eine Lösung, die ist wesentlich umfangreicher. Da ist Monitoring mit dabei, da sind automatische Updates mit dabei. Das wäre aber sehr schwierig, als Community-Projekt in Open Source zu pflegen. Also das ist einfach der Grund,
Klar.
warum ich gesagt habe, ich möchte diesen Basismechanismus, der es jedem leichter machen kann, den möchte ich gerne als Open Source veröffentlicht sehen. Und ja, habe da auch tatsächlich, finde das ganz toll, ganz viele Leute, die da extern auch immer wieder was beisteuern und sagen, du, guck mal, das funktioniert gerade nicht so gut, oder das funktioniert auf dem Hoster nicht so gut. Und ja, das macht mir einfach viel Spaß. Wirklich, ich gebe da auch gerne was zurück.
Sehr cool, wir werden das Ganze sicher verlinken, dann können die Leute auch das Projekt ein bisschen genauer anschauen. Was für Trends siehst du im Thema Masternodes für 2019 und die Zukunft und was für Trends siehst du im Kryptobereich allgemein?
Also ich denke tatsächlich, dass also Masternodes also Alleinstellungsmerkmal für ein Projekt, ich glaube, dieses Alleinstellungsmerkmal ist ein bisschen ausgelutscht. Ich glaube, dass es ein interessanter Mechanismus, sozusagen als ein Puzzleteil für Projektgovernance ist, sozusagen, um eine entsprechende Voting zu machen. Ich glaube, dass es als alleiniger Mechanismus, das sehen wir jetzt zumindest bei den längerfristigen Projekten, im Fall zum Beispiel von Dash, dass es nur leidlich funktioniert. Einfach aus dem Grund, ein Beispiel ist, selbst mit den aktuellen Preisen ist eine Dash Masternode immer noch sehr teuer. Also die Einstiegshürde, ja, einfach für neue, ja, potenzielle Projektteilnehmer, die ist sehr teuer. Damit 300.000 oder 400.000 Euro sagen, zu investieren, nur damit ich eine Stimme habe. Und da gibt es natürlich Projektteilnehmer, die sind auch erst seit 2015, 2016 dabei. Die haben da 10% bezahlt, vielleicht sogar noch weniger, und haben quasi vielleicht im schlimmsten Fall ein Dutzend oder 100 Masternodes, einfach da sozusagen tatsächlich eine Beeinflussung vorzunehmen. Irgendwann ist sozusagen der Weg sehr festgefahren. Deswegen glaube ich, dass da andere Projekte, die sozusagen einen vielschichtigeren Ansatz haben, wie zum Beispiel Decred oder andere Governance-Mechanismen und Kombinationen, dass die da in Zukunft ein bisschen besser aufgestellt sind und auch flexibler aufgestellt sind. Und ich glaube, dass insgesamt sich die Industrie so ein bisschen tatsächlich in Richtung schon auch Staking, ist auch Staking as a Service mitentwickeln wird. Also sprich auch, dass ich vielleicht einen Investoren habe, die sagen, ja, ich möchte auch in Krypto mir entsprechend ein bisschen was anlegen. Ich finde das Projekt spannend, ich möchte es auch unterstützen, ich möchte sogar durch meine Votings teilnehmen möchte aber mit der Technik nichts zu tun haben. Insofern glaube ich, wird es da schon Anbieter geben, die in das Horn stoßen. Da kommen die ersten Poppen jetzt gerade hoch, von denen auch ich sage, die sind jetzt mal professionell aufgestellt. Die sind nicht so wie, ich sag mal jetzt da ganz in Anführungsstrichen, der typische Masternode-Hoster. Da kann ich tatsächlich nur von abraten, weil das sind einfach Hosting-Services, die nehmen einem einen Teil der technischen Verantwortung ab, aber tatsächlich die große technische Bürde, das heißt dieses Cold Wallet bei mir vorzuhalten, zu pflegen, bleibt mir aber nach wie vor. Dafür bezahle ich dann irgendwas zwischen 6 und 25 Dollar im Monat. Dann gibt es noch Plattformen wie Gin, die führen dann noch ihren eigenen Token ein, um dann noch so ein bisschen natürlich in ein zweites Einkommen zu haben als Stream. Also ich denke, diese nur Masternode-Hosting und nur dieser Node-Bestandteil, das macht einfach keinen Mehrwert auf langfristig und die werden sich sehr schwer tun, unter den aktuellen Marktbedingungen überhaupt zu halten. Tatsächlich, wir haben das für uns damals, ich habe das mit zwei Partnern mal durchgerechnet. Ich habe eine Lösung für mich, die könnte ich wahrscheinlich so ausrollen und die wäre besser als 99% aller jetzigen Masternode-Hoster, aber es rentiert sich finanziell einfach nicht. Wir hätten so viele Kunden gebraucht, um das zumindest mal jetzt aus, sagen wir mal, jetzt davon ausgehen, wir wohnen alle in Bayern, allein um unsere Gehälter zu zahlen, hätten wir irgendwie, ich glaube, eine fünfstellige Kundenanzahl haben müssen oder Investoren. Und da haben wir einfach gesagt, also da ist für uns einfach nicht die Zukunft. Also ich glaube, große professionelle Hoster, die dann so ein Custody mit anbieten, die dann sagen, also ihr könnt bei uns investieren, wir staken das für euch, wir investieren in Tezos, in Decred, also in diese ganzen spannenden Projekte, in Masternodes. Ich glaube, in diese Richtung wird es sich entwickeln und ich glaube im Krypto allgemein, um da den Bogen nochmal zurückzuspannen, und ich glaube und ich hoffe, dass wir einfach weiter sozusagen einer tragfähigen Infrastruktur bauen, eben auch über den Weg. Stabile Nodes, professionell gehostete Nodes, weg von diesen, wie installiere ich mir für 5 Dollar im Monat 5 Masternodes auf ein kleines VPS? Haben wir natürlich alles gemacht, habe ich auch gemacht in 2015, einfach aus dem Grund, so eine Masternode, die hat ein paar Cent am Tag generiert. Und wenn ich dafür 50 Euro im Monat an Hostinggebühren zahle, dann rentiert sich das nicht. Aber wenn ich natürlich auf dem Netzwerk tatsächlich was bauen möchte, wenn ich will, dass die Transaktionen stabil durchgehen, dass die Privacy gut funktioniert, dass ich einen guten Datendurchsatz habe, dann muss das Netzwerk auch zuverlässig sein.
Genau. Absolut. Abschließend, ich will dich nicht um den zukünftigen Bitcoin-Preis fragen. Nein, ich will von dir wissen, was ist deiner Meinung nach das spannendste Krypto-Projekt, wenn dich auf eines festsetzen müsstest.
Also wenn ich mich auf eins festsetzen muss, ist das spannendste Krypto-Projekt, was weiterhin auch alle beeinflussen wird, immer Bitcoin.
Bitcoin, okay. Okay, super, super. Florian, das war's auch schon. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses tolle Interview. Sehr, sehr spannend. Bleib noch bitte kurz dran. Ich möchte noch kurz hier an unsere Mithörer, Mitschauer sagen, wie gesagt, ich werde das Ganze verlinken, die Projekte von Florian, die Webseite, Twitter-Profil etc. Dann könnt ihr euch das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Nochmal vielen Dank, Florian. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.